Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Als ich mir das erstmal angeguckt habe und diese ganzen jungen BloggerInnen und JournalistInnen auf meiner For You gesehen haben, hat mich auch fasziniert, warum machen die das? Und dann relativ schnell, aber auch Frust-Wut aus der Sprache, die dort benutzt wird, die häufig provozierend ist, auch wie dort Fakten und Wahrheiten mit Halbwahrheiten oder sogar Lügen vermengt werden. Und trotzdem erzielen solche Videos extrem viele Aufrufe.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, müssen wir Angst haben vor rechten JournalistInnen?
Die heutige Folge wird gesponsert von Westlotto mit ihrem Ehrenamtsatlas. Die StammhörerInnen hier im Podcast, die wissen, ich bin ja auch Feuerwehrmann. Also ehrenamtlich bzw. freiwillig. Und aus meiner Erfahrung, da kann ich auch sagen, dass es ohne Ehrenamt in Deutschland, nicht nur bei der Feuerwehr, sondern ganz allgemein, schon ganz schön düster aussehe. Da spricht halt einfach nur niemand drüber. Allein in NRW haben Ehrenamtliche 2021 zum Beispiel Arbeit im Wert von mehr als 19 Milliarden Euro geleistet. In einem Bundesland. Das ist schon ganz schön absurd. Und diese Zahl, die habe ich ganz einfach gefunden im sogenannten Ehrenamtsatlas von Westlotto. Das Ziel, Daten und Infos sammeln und zur Verfügung stellen. Also quasi der Versuch, das Ehrenamt zu vermessen, um beispielsweise Journos wie uns es einfacher zu machen, darüber zu berichten. Und das ist wirklich eine super Quelle. Mehr Aufmerksamkeit für Ehrenamt und Organisationen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Das will Westlotto mit dem Ehrenamtsatlas fördern. Schaut doch gerne mal rein, wenn ihr darüber berichten wollt, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Liebste Ann-Kathrin, ich traue mich eigentlich gar nicht zu fragen, wie es dir geht. Gerade ist bei dir ziemlich viel los und das weiß ich, weil ich da gar nicht so unbeteiligt dran bin.
Richtig. Bevor du jetzt hier irgendwie auf Unschuldsengelchen machst oder ähnliches, bei mir war in den letzten Wochen extrem viel los. Aber gleichzeitig, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie deine Schuld ist oder Druckausgleichschuld oder von irgendwem die Schuld, außer meine eigene. Weil wenn ich einfach mal früher geplant hätte, wenn ich öfters Nein gesagt hätte und vor allem, wenn ich einfach klarer und rechtzeitiger kommuniziert hätte, Luca, ich sag dir, wie es ist, dann wären wir nicht an dem Punkt, an dem ich irgendwann sogar verzweifelt Instagram-Stories mal wieder gemacht habe und gesagt habe, ey Leute, bei mir ist es gerade irgendwie ein bisschen crazy. Ich war auf dem ReporterInnenforum in Hamburg. Ich war beim Extra Media Forum. Bei dem habe ich über digitale Sicherheit, nicht über Druckausgleich geredet. Und am Samstag war ich noch in Bonn beim Be Future Festival. Auch hier an alle Beteiligten. Danke für die Einladung jeweils. Wir haben uns gefreut. Ich habe mich gefreut, stellvertretend für Druckausgleich da zu sein, während Luca sich einen faulen Lenz gemacht hat.
Ne? Naja. Also A, habe ich in der Zwischenzeit Leipzig mehrfach gerettet. Erstaunlich oft brennt gerade in Leipzig in so dermaßen großen Ausmaßen, dass wir irgendwie ständig unterwegs sind. Zum Beispiel war ich irgendwie auf einer Müllhalde gestanden und habe dort Müll gelöscht, was wunderschön war. Trotzdem danke nochmal an der Stelle, dass du so wunderbar Druckausgleich vertreten hast auf diesem tollen Event. Und gleichzeitig möchte ich aber, bevor ich anfange, möchte ich noch etwas mitteilen in eigener Sache, weil ich es einfach witzig finde, weil wir uns immer so dagegen gestellt haben. Aber wenn diese Folge rauskommt, habe ich vor 2 Tagen meinen ersten Journalismuspreis gewonnen.
Wuhu.
Ja, ich bin jetzt auch einer von denen.
Yeah, you.
So toll. Es war schön, glaube ich. Es wird schön gewesen sein. Danke. Danke, dass
Futur 3.
Danke, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und jetzt kann ich auch schon mal, auch wenn es jetzt quasi, wenn ihr das hört, ist das schon passiert? Jetzt für mich ist es noch nicht passiert. Ich fühle mich nicht besser, glaube ich. Jetzt. Das kann ich sagen.
Du wusstest ja auch schon, dass du, also du weißt ja jetzt schon, dass du den Preis gewonnen hast. Und wenn du ihn dann in den Händen hältst, keine Ahnung, ich meine, ich habe mal so einen Jugendmedienpreis gewonnen, so 2011 gefühlt. Aber theoretisch ist es ja jetzt etwas, was du dir in die Bio schreiben könntest, oder? Oder
auf deine Website. Schreibe ich mir das nicht. Also ich werde auf jeden Fall einen LinkedIn-Post gemacht haben. Vielleicht hat die eine oder andere Person schon gesehen. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich weiß es jetzt schon seit April oder Mai. Und es ist wirklich witzig, weil ich die ganze Zeit denke, die haben einen Fehler gemacht. Das fällt denen noch auf. Jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt eine Hotelbuchung bekommen. Ich glaube, ab jetzt ist das Thema durch. Aber ich denke die ganze Zeit, die haben einen Fehler gemacht und ich kann das gar nicht kriegen.
Und um jetzt vollkommene, komplette Transparenz nochmal mit reinzubringen, ist das ein Preis, für den du von Außenstehenden nominiert wurdest oder hast du dort selbst eingereicht?
Achso, nee, genau. Ich hab das selber eingereicht, wie das meistens ja läuft. Also ich glaube, kaum jemand, der einen Preis gewonnen hat, das nicht selber eingereicht. Auch hier Top 30 unter 30, da kommt auch niemand auf die Idee und sagt, ach Mensch, den Luca, den reiche ich da mal ein, weil den finde ich wirklich toll. Aber ja, ich habe mich selber eingereicht und dann hat aber eine Jury das dann entschieden. Also ich kann auch eigentlich schon ein bisschen stolz auf mich sein.
Du kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein. Also tatsächlich habe ich das auch mit sehr, sehr vielen KollegInnen in der letzten Woche besprochen, sowohl in den offiziellen Runden bei den verschiedenen Veranstaltungen als auch in den inoffiziellen, wie wichtig es ist, dass man auch einfach mal kurz innehält und sagt, ich feiere das jetzt, was hier gerade passiert ist. Ich glaube, das ist einer unserer ersten Tipps gewesen, hier auch bei Druckausgleich, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt 100 Millionen Folgen später, Luca, sitzen wir hier und reden ganz entspannt über deinen ersten Preis. Also keine Sorge, liebe Leute, unter journalismuspreise.de oder so ähnlich heißt die Website, gibt es eine Auflistung von all den Juno-Preisen da draußen und es sind wirklich, wirklich viele. Das ist so krass, wie viele Stiftungen, Verbände etc. da auch einfach drin sind. Deswegen, es gibt viele, viele Möglichkeiten und there's no shame in the game. Also reicht eure Sachen dort ein, es kann funktionieren und da sind auch dann zum Teil finanzielle Förderungen dahinter. Das ist einfach eine gute und sinnvolle Sache, genauso wie mit Stipendien.
Genug mit Journalismuspreisen, kommen wir mal zum Thema und Ann-Kathrin, das ist ja ein Thema, was ich dir vorgeschlagen habe, irgendwie vor einem Monat, ungefähr 5 Sekunden, nachdem ich selber auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, weil ich
Impulskontrolle auf jeden Fall strong bei dir.
Voll, weil ich instant das Gefühl hatte, fuck, das macht mir Angst. Es geht um rechte BloggerInnen bzw. rechte JournalistInnen. Ich weiß ja nicht, ob ich die JournalistInnen nennen möchte, aber erstmal tue ich's, da kommen wir später noch drauf.
Es hätte mich nicht so richtig abgeholt, deine Angst vor dieser Berufsgruppe oder dieser Entwicklung sozusagen im Journalismus, wenn nicht ungefähr am selben Tag aufgrund eines bestimmten Videos, das vor allem auf TikTok eine ziemlich große Reichweite erlangt hat und dann später auch noch auf Instagram, 3 Leute auf mich zugekommen wären und mir dieses Video gezeigt haben. Außer dir war es nämlich noch ein Kollege und die Praktikantin, die wir zu dem Zeitpunkt in unserem Team hatten. Und alle, also ihr alle 3, habt euch das Video angeguckt und habt gesagt, oh mein Gott, richtig krass, hast du das schon im Blick gehabt irgendwie. Und Luca, nimm mich mit in deinen Angststrudel, vielleicht kann ich dir ein bisschen was von meiner Gelassenheit nehmen. Und vielleicht kannst du und vor allem die Gästin, die wir heute haben werden im Interview, mir sagen, weshalb ich ignorant bin und vielleicht mich auch mehr mit dem Thema rechte JournalistInnen und vor allem Populismus, der irgendwie in die Nachrichtenwelt Einzug hält, weshalb ich davor auf jeden Fall mehr Angst haben sollte und ein bisschen mehr Acht geben sollte.
Du sprichst von dem Video von Hey Leonie, da kommen wir später drauf, das ist ja heute auch unsere Interviewpartnerin, also die Journalistin Leonie Schöler, die man als Hey Leonie auf TikTok oder Instagram kennt. Rechte oder konservative Haltungen, um dir mal kurz meine Angst zu erklären, die sind ja erstmal nicht neu. Die gehören einfach zum breiten Medienspektrum mit dazu. Schon immer. Die sind einfach da. Das muss man und nicht mögen, das kann man auch
vor allem finden. Konservative Meinungen haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Genau. Egal, was du und ich jetzt davon denken, aber konservative Haltung, politisch, aber auch was Lebensmodelle betrifft etc., muss man ja erstmal sagen, fair enough, auch wenn es vielleicht nicht das persönliche Bierchen ist.
Was auch nicht neu ist, es sind so VerschwörungstheoretikerInnen, die klar als solche auftreten, also sie nennen sich selber natürlich nicht VerschwörungstheoretikerInnen, aber also ich rede von Leuten mit einem Einschlag wie einem Michael Wendler oder einen Ken Jebsen, der ja sogar einen journalistischen Background hat. Auch das ist erstmal per se nicht neu. Was aber für mich irgendwie neu ist und korrigiere mich da gerne, sind junge JournalistInnen, die in so funk-öffentlich-rechtlich-artigen Vertikal-Videos News-Content machen auf Plattformen wie Instagram, auf TikTok und auch auf privaten News-Plattformen in Anführungszeichen und die dort Populismus betreiben. Das sind junge Leute, so alt wie wir, irgendwie Anfang, Mitte 20, ich kann nicht klar erkennen, dass es sich hier nicht um ganz normale News-Videos handelt, weil die eben eins zu eins aussehen wie Dinge, die ich aus dem Journalismus kenne. Und das macht mir im ersten Moment Angst.
Hast du sozusagen ein bisschen stellvertretende Angst für unsere, ich mach's jetzt mal bewusst überspitzt und pathetisch, für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie, für unser Zusammenleben? Oder vielleicht auch so ein bisschen, dass du dich jetzt an dem einen oder anderen Abendessenstisch noch ein bisschen mehr rechtfertigen musst?
Ersteres so ein bisschen, klar. Also das schon. Bei dem Thema gesellschaftliche Verantwortung, da habe ich vor allem die Angst, dass es jetzt so eine neue Aufgabe ist, die wir als JournalistInnen jetzt angehen müssen. Ah, das ist so das nächste Ding, was für uns auf dem Tisch liegt. Und ich fühle mich da einfach gerade noch sehr hilflos. Wie mache ich das denn eigentlich? Angst habe ich aber auch in dem Sinne, dass die das machen, was sie uns vorwerfen. Also mit die meine ich rechte BloggerInnen, werfen uns ja vor, Fake News zu verbreiten, Populismus zu betreiben, machen das ja aber selber die ganze Zeit. Das macht mich natürlich A, wütend, und B, macht mir das aber auch Angst, dass die das hinkriegen durch ihre Vereinfachung der Welt, die sie ja tun können. Sie müssen sich ja nicht immer an alle komplizierten Gegebenheiten halten und darüber so divers reden, dass sie deshalb Leute wirklich davon überzeugen können, dass sie die Richtigen sind und wir die Falschen und quasi so noch mehr Leute uns als irgendwie, keine Ahnung, den Feind sehen, den man irgendwie bekämpfen muss. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass man uns physisch irgendwie bekämpft, aber uns zumindestens extrem misstraut und uns das auch zeigt.
Diese Sorge kann ich auf jeden Fall schon mal sehr gut nachvollziehen, aber hast du auch eine Ahnung, ob das jetzt vielleicht, vorsichtige Nachfrage, so ein Thema ist, was jetzt dich und mich, die wir hier diesen Podcast machen, die sich viel mit Medien und Journalismus, auch den Metaebenen des Journalismus auseinandersetzen, ob das jetzt nur für uns ein Thema ist oder vielleicht, also mein erster Gedanke würde jetzt direkt an NachrichtenjournalistInnen gehen, vielleicht gerade diese Menschen auch, die tagtäglich mit Social Media konfrontiert sind, die tagtäglich mit Fact-Checking, Community-Spalten etc. beschäftigt sind, ob die das genauso oder ähnlich vielleicht spüren, diesen Druck und diese Angst?
Ich bin mir da relativ unsicher. Ich glaube aber, dass bei uns allen so ein gewisses Handlungsbewusstsein entstehen muss, weil die sind jetzt nun mal da und die funktionieren auch sehr, sehr gut. Ich habe mal jemanden gefragt, der sich mit Fake News und Co. auf TikTok im Speziellen ziemlich gut auskennt. Und zwar Elena Burbach, die leitet das neue Funk-Fake-Check-Format auf TikTok mit dem selbigen Namen Fake-Check. Die checken nicht per se politische Videos, um die es jetzt ja bei rechten BloggerInnen vor allem geht, sondern eher viralen Content auf der Plattform. Aber dennoch kann sie gut aufzeigen, wie Fake News in den Kommentaren mal erkannt, aber dann auch geglaubt werden.
Da bemerken wir auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied, je nach Themenbereich. Es gibt durchaus Videos, darunter kann man schon ablesen, dass das kaum jemand ernst nimmt, was da gesagt wird. Das sind oft sehr seichte Themen, die vielleicht auch gar keine große Schlagkraft haben. Und dann gibt es aber Videos, die eine ganz andere Fallhöhe mit sich bringen, weil dahinter eine bestimmte Ideologie steckt. Zum Beispiel hatten wir mal ein Video von einem Creator, der behauptet hat, dass mehrgewichtige Personen ab 90 Kilogramm bei Flügen mehr bezahlen müssen. Wenn man sich dann mit dem Creator ein bisschen näher befasst hat, hat man gesehen, dass der Fitnesscoach ist und auch Fitnessprogramme verkauft und so weiter. Das Ganze ist im Grunde eine verkappte Meinung gewesen und das hat sich auch in den Kommentaren wieder gespiegelt. Also da haben ganz viele Menschen darunter kommentiert, naja, meiner Meinung nach sollte das auch so sein. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir ablesen können, okay, hier wird eine Meinung als eine Form von Fakt verkauft.
Und die dann auch immer wieder geglaubt wird. Vor allem, und das ist meine Theorie, wenn es so Dinge sind, bei denen ich so emotional relativ stark involviert bin. Also das kennt man ja von sich selber auch. Also wenn ich zu einem Thema, weiß ich nicht, ich komme aus Bayern und ich mag die CSU nicht so. wenn ich dann irgendwas lese, wo die CSU wieder irgendwie missgebaut hat, vielleicht, wenn es in dem Artikel ist, bin ich aber sowas von schnell erstmal so emotional gewillt, das zu glauben, weil das natürlich voll in meine Kerbe schlägt.
Und ich glaube, deine private Kerbe natürlich, ne? Nicht in deine
klar.
berufliche,
ja.
sondern privat Luca konsumiert.
In meinem journalistischen Alltag habe ich relativ wenig mit der CSU zu tun, muss ich feststellen.
Fair enough.
Aber ja, klar, also man kennt das ja von sich. Und jetzt kann ich natürlich, wenn, weiß ich nicht, irgendein Antifa-Blog was über die CSU schreibt, dann geht mir das schon anders, weil ich dann denke, ja gut, weiß ich jetzt auch nicht. Grundsätzlich finde ich das total cool in dem Moment vielleicht, was ihr schreibt, weil ich finde die CSU auch blöd. Die kann man auch cool finden, ne? Ist eine demokratische Partei, alles fein. Aber wenn ein journalistischer Beitrag das macht, ja, wenn die Taz das schreibt oder die Welt, ja, dann bin ich natürlich viel schneller dazu geneigt, weil ich denke, ja gut, das ist jetzt hier ja ein journalistischer Beitrag, dem glaube ich jetzt. Und genau das ist diese Angst, die es bei mir auslöst, wenn dann halt so ehemalige junge BildjournalistInnen beispielsweise sich jetzt in der Produktionsfirma von Julian Reichelt hinstellen und dort bei TikTok Videos machen, weil das sind sogar Leute, die einen journalistischen Background haben. Also selbst wenn ich das recherchiere, komme ich darauf, ach guck mal, die haben ja eine Journalismusausbildung an der Axel Springer Akademie gemacht.
Die jetzt auch durchaus renommiert ist, vor allem wenn es eben um digitale Formate ist. Also
absolut,
was
ja.
man jetzt vom Hause Springer an sich hält, ist erstmal, sei mal dahingestellt. Aber handwerklich hat die einen relativ bis sehr guten Ruf, würde ich sagen.
Ja. Und deshalb ist ja auch meine Frage, müssen wir jetzt was dagegen tun? Und auch die Frage, wie groß ist denn jetzt eigentlich diese Gefahr, die davon ausgeht?
Ich würde sagen, dann wäre jetzt auf jeden Fall Zeit, reinzuhören in das Interview mit der Person, die ja nicht nur für dich, sondern ich glaube auch auf Social Media das Thema überhaupt erstmal so ein bisschen gesprächswertig gemacht hat, nämlich Hey Leonie.
Wir machen noch mal ganz kurz Werbung. Ich finde es ja immer schwierig, in dieser wilden Medienbranche den Überblick zu behalten über all die Gewerke, die es da gibt. Und vor allem check ich nie, wie man in diese einzelnen Bereiche reinkommt. Das geht euch vielleicht auch so. Ich persönlich frage mich zum Beispiel immer, wie zum Teufel ich in die Privatfernsehwelt reinkomme. Ich habe da einfach null Erfahrung. Abhilfe schafft da die Veranstaltung Medienkarriere NRW in Düsseldorf. Organisiert von der Landesanstalt für Medien NRW, der Neuen Deutschen MedienmacherInnen und der NRW Reporter. Da könnt ihr kostenlos hin und euch mit MedienmacherInnen aus NRW vernetzen. Austauschen, Workshops besuchen, Trends erfahren. Speziell geht es um die Medienbranche aus Nordrhein-Westfalen. Spannend ist das aber natürlich für alle Medienschaffenden. Mit dabei sind zum Beispiel Antenne NRW, Korrektiv, Ippen Digital, der Kölner Stadtanzeiger, RTL und viele mehr. In Panels geht es dann um Themen wie KI in den Medien, wie radikal verändert KI die Branche und Medienschaffende der Zukunft. Welche Kompetenzen sollten sie haben und was bedeutet das für die Ausbildung? Es lohnt sich, es ist kostenlos und es hilft im Mediendschungel einen besseren Durchblick zu erlangen. Das Ganze findet statt in Düsseldorf am 9. November und anmelden könnt ihr euch unter www.medienanstalt-nrw.de/Medienkarriere. Natürlich ist der Link in den Shownotes. Leonie Schöler ist Journalistin und Historikerin. Bei Instagram und TikTok kennt man sie unter dem Handle HeyLeonie und dort postet sie meist Geschichtscontent, immer wieder aber auch journalistische Videos zu aktuellen Themen. Und vor kurzem eben zwei Videos, in denen sie über News aufklärt. Das ist die Produktionsfirma von Julian Reichelt, der dort, ja, ich würde sagen, in Fox News-Manier Content veröffentlicht. Mittlerweile macht er das aber nicht mehr nur alleine, sondern er hat eine Gruppe um sich geschart, die jetzt TikTok und Insta flutet.
Dazu muss man auch sagen, dass sich da die ganzen Besitzverhältnisse, also dazu gab es auch einige Recherchen von dieser Produktionsfirma, auch ein bisschen verschoben haben, ein bisschen vermischt haben. Julian Reichelt ist da nicht mehr alleine, irgendwie einer der maßgeblichen Charaktere dahinter. Also nicht nur auf Produktionsebene, sondern eben auch sozusagen auf Management-Ebene tut sich da ganz schön viel. Es ist alles nicht so durchsichtig, aber wir verlinken euch auf jeden Fall noch ein, zwei Artikel dazu, falls ihr ein bisschen Einblick bekommen wollt in diese neu gegründete Welt, die auch gar nicht mal so stringent und vielleicht auch, wer weiß, erfolgreich verläuft, wie das alles auf den ersten Blick klingt. Reichweite haben sie trotzdem und deswegen würde ich sagen, ich bin sehr gespannt, was Leonie dazu zu berichten hat.
Wenn du dich mit den Bloggern rund um Julian Reichelt beschäftigst, was löst das bei dir als Journalistin aus?
Also als Journalistin erstmal Interesse. Ich glaube, das ist so ein bisschen berufsbedingt. Ich versuche herauszufinden, was steckt da eigentlich dahinter? Wer steckt auch dahinter? Das war ja auch bei dieser ganzen News Julian Reichel Produktionsfirma lange Zeit auch gar nicht klar. Wer finanziert das eigentlich? Und was ist die Mission? Welche Themen stecken dahinter? Als ich mir das erstmal angeguckt habe und diese ganzen jungen BloggerInnen und JournalistInnen auf meiner For You gesehen haben, hat mich auch fasziniert. Warum machen die das? Und dann relativ schnell, aber auch Frust/Wut aus verschiedenen Gründen, aus der Sprache, die dort benutzt wird, die häufig provozierend ist, was ich meine, was in den Journalismus eigentlich nicht gehört. Dann, welche Narrative dort gespinnt werden, auch wie dort Fakten und Wahrheiten mit Halbwahrheiten oder sogar Lügen vermengt werden. Also jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Da ging es irgendwie um die Oscar-Verleihung und dann wurde ein Video gepostet, so nach dem Motto, ja, Herr der Ringe oder sowas könnten heutzutage gar nicht mehr den Oscar gewinnen. Es wäre verboten, weil sie den Bechdel-Test, also so den Test, ob genügend Frauen in den oder POCs auch in den Film vorkommen, nicht bestehen würden, was einfach glatt gelogen ist und trotzdem erzielen solche Videos extrem viele Aufrufe.
Absolut, das kann man ja leider nicht anders sagen. Du hast gerade dich selber auch schon gefragt, warum machen die das eigentlich? Weil es sind ja wirklich auch ausgebildete JournalistInnen, viele vorher bei Axel Springer gewesen zusammen oder kurz nach Julian Reichelt dann zum Beispiel die Bild-Zeitung verlassen. Ja, was glaubst du, warum machen die das?
Ja, also ich glaube, im Einzelfall mag sich das unterscheiden. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube, dass einige Personen, die, wie du sagst, mit Julian Reichel zusammen die Bild oder Springer verlassen haben, die machen das auch, weil sie Julian Reichel toll finden. Und ich glaube, diesen Personenkult, den haben einige seiner Kolleginnen und Kollegen dazu veranlasst, da mitzugehen. Vielleicht auch aus Gründen von, dort kann ich noch mal mehr machen, dort kann ich eine größere Verantwortung übernehmen, kann dort mich selber auch als Person, also vor der Kamera, noch mal mehr profilieren, mehr Bekanntheit erlangen. Und dann gibt es da aber auch ganz viele junge Personen, über die man auch nicht viel findet im Netz. Was die da nun machen, welche Rolle sie da haben, kann ich ganz oft nicht nachvollziehen oder lässt sich häufig nicht nachvollziehen, ob das da jetzt irgendwelche PraktikantInnen sind, die glauben, dort können sie nun schnell Karriere machen. Ich glaube, viel geht es auch um politische Narrative, ne? Also diese Haltung bei Springer ist ja schon lange so eine Haltung, die Medien in Deutschland, die sind zu links, sind alles Grüne. Wer mal ein paar öffentlich-rechtliche Redaktionen durchlaufen hat, weiß, dass das garantiert nicht stimmt. Da sind auch sehr viele konservativ, manchmal sogar sehr überwiegend konservativ, aber gut. Aber diese Narrative gibt es ja schon extrem lange bei Springer, gerade bei der Bild. Und in Julian Reichels Produktionsfirma wird das noch mal viel krasser vorangetrieben. Da werden noch mal viel krasser konservative bis rechtspopulistische Narrative erzählt und bedient. Und ich glaube, dass also so ein Mix aus politischer Überzeugung, Karriereambitionen und auch dieses, boah, Julian Reichelt macht sowas Neues, Digitales, wo wir alle mitmachen können, wo wir alle da unseren Input geben können. Ich glaube, es ist so ein Mix aus diesen ganzen Sachen.
Und ich finde schon an diesem, einem der ersten Punkte in eurem Interview, kann man das Ganze auch ein bisschen von News und Julian Reichelt schon mal wegheben, weil Leonie da einen ganz, ganz wichtigen Modus beschrieben hat. Also hier kommen diese drei Faktoren. Das eine ist die Überzeugung, das andere ist ein Personenkult, der da entstanden ist und das dritte ist ein junges, innovatives, neuartiges Medienkonzept. Das sind so drei Punkte, mit denen könntest du einige Leute überzeugen.
Ich glaube auch, dass gerade Leute mit eher konservativen Ansichten sich dort vielleicht ganz wohl fühlen, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade von Leonie auch gehört, natürlich ist der Öffentlich-Rechtliche durchsetzt mit konservativen Meinungen, gerade bei den älteren KollegInnen. Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass du als junger Giorno mit stark konservativen Ansichten, die es ja mit Sicherheit durchaus gibt, schon eher allein auf weiter Flur stehst.
Ich habe da schon auch Inside Öffentlich-Rechtlich, ich habe da schon ein bisschen zum Teil auch andere Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall.
Ich glaube aber, dass das, was tatsächlich in Teilen der Gesellschaft für ein Bild vorherrscht, ist, dass in den normalen Medien, da sind sehr viele Linke, da sind sehr viele Grüne, da sind sehr viele Progressive und Konservative haben wir nichts zu suchen. Ich glaube schon, dass das in Teilen der Bevölkerung ein Bild ist über die Medien. Und dass dann, wenn Bestimmt, du ja. das auch so siehst und selber aber in den Journalismus willst oder Journalistin bist, dass dann so ein Medienhaus, wie jetzt von Julian Reichelt gegründet, mit Sicherheit eine Anlaufstelle ist, die dich interessiert. Und dann ist jetzt ja, und das ist mir zumindest bei denen, ich habe mir sicherlich jetzt nicht alle von News angeschaut, die da so unterwegs sind, aber die ich gefunden habe, man muss es ja einfach so sagen, die haben eine journalistische Ausbildung, die kommen auch sehr journalistisch daher, also du machst tollen Content bei Instagram, aber so richtig kann man den von dem einen oder anderen von dort gar nicht unterscheiden, weil die eben denselben Duktus haben, dieselbe Ansprechhaltung, ganz genau ja auch wissen, wie sie Dinge auch formulieren müssen, damit sie diesen journalistischen Anstrich ja eben bekommen. Das macht's ja auch einfach so verdammt gefährlich. Und ich bekomme da deshalb auch so ein bisschen Angst, weil ich will natürlich nicht mit denen in einen Topf geschmissen werden, aber ich habe schon so das Gefühl, okay, die bedienen sich einfach der Dinge, die ich tue und verarschen damit im Endeffekt Leute.
Also ich glaube, als Julian Reichelt seine Produktionsfirma gegründet hat, hat er gleich gesagt, okay, was kann ich mir ziehen, was funktioniert im Netz? Das macht aber nicht nur Julian Reichelt so oder seine Produktionsfirma, sondern das machen ja alle Redaktionen so. Ich meine, man könnte auch kritisieren, warum sieht Journalismus in den sozialen Netzwerken eigentlich immer gleich aus? Da haben wir einen jungen Host, der vor einer einfarbigen Leinwand steht und dann werden kleine Bilder eingefügt und es ist alles in einer Minute ein bisschen jugendlich fresh erzählt. Und ich glaube, da haben sie einfach gesagt, hey, das funktioniert, das machen wir jetzt auch so. Aber natürlich, man ist so als Userin da jetzt schon dran gewöhnt, das ist jetzt vermutlich ein journalistischer oder politischer Bildungsbeitrag, dass man da eher gewillt ist zuzuhören. Also wenn da jetzt jemand aus seinem privaten Kämmerchen bloggt, dann ist das vielleicht nicht gleich so, hey, das ist irgendwie eine Redaktion. Mittlerweile haben sie auch das Branding viel deutlich erkennbarer gemacht. Also am Anfang, als diese Blogs aufgekommen sind, haben sie überhaupt nicht erkennbar gemacht, dass sie alle aus einer Produktionsfirma sind. Also die sind einfach nur unter ihren privaten Handles aufgetreten und gar nicht unter diesem News-Logo. Das haben die jetzt alles viel stärker gebrandet. Aber ich glaube, ja, auch da ist wieder dieser Anspruch, wir überlassen jetzt nicht den Linken und den Journos aus dem grünen Berlin diese Plattform und wir wollen jetzt Journalismus wieder auch rechter machen, konservativer machen, teilweise auch populistischer machen. Und ja, da hat man sich einfach bedient, was funktioniert. Und es ist, wie du sagst, man erkennt es nicht sofort. Also ich finde, wenn man sich dann mal die Hashtags anguckt und dann steht da Wokeness und Cancel Culture, dann kann man schon so ein Gefühl dafür kriegen, okay, also weißt du, was ich meine? Das ist jetzt vielleicht eher, sollte man mal genauer hingucken. Und wenn man dann auf die Accounts geht, dann ist es ja auch sehr häufig so, da sind dann irgendwelche x-beliebigen Themen, die total relevant sind und die auch häufig nicht viele Aufrufe haben, gemixt mit sehr populistischen und meinungsstarken Beiträgen.
Ich finde, man erkennt es ja oft auch daran, oft werden ja schon Quellen mit eingeblendet, aber eben immer nur dann, also immer nur sehr selektiv, also wahrscheinlich dann, wenn sie sich wirklich gerade die Wahrheit aus irgendeiner Quelle zitieren und dann, wenn es halt, naja, so ein bisschen zurechtgebogen ist oder vielleicht gar nicht stimmt, dann wird die Quelle halt bewusst weggelassen. Ich finde, das ist auch immer so ein Indikator. Aber das merken wahrscheinlich auch wieder nur Leute, die selber halt in dieser Branche unterwegs sind und der Rest, gerade so beim Durchswipen durch TikTok, achtet da nicht so drauf, ne? Da geht's ja dann viel mehr um das, was höre ich, was nämlich war und was für eine Emotion löst in mir aus. Deshalb auch, vielleicht kannst du das auch nochmal einschätzen. Ich bekomme bei sowas immer mega schnell Panik. Ich denke mir, fuck, okay, wir sind am Arsch, wir können die Tür zumachen, können einpacken, das war's jetzt. Wie gefährlich ist das aus deiner Sicht? Müssen wir uns Sorgen machen, dass wir noch mehr Leute von unserem Journalismus quasi verlieren, weil die denken, wir erzählen alle nur Unsinn und Lügen?
Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bedient sich Julian Reichelt und diese ganze Produktionsfirma natürlich erfolgreichen Methoden, die in den USA schon sehr viele Menschen erreichen und dort, man kann es eigentlich nicht anders sagen, extremst zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben. Und ich meine, in den USA führen auch ganz viele andere Gründe dazu, soziale Probleme und ja, der extreme Kapitalismus, der dort ja auch nochmal ganz anders gelebt wird als jetzt in Europa oder gerade in Deutschland, dazu, dass die Menschen extrem gespalten sind. Und da setzen dann so eine Populisten an und verbreiten Lügen, Verschwörungsmythen. Die Menschen sind häufig auch noch mal ganz anders dafür, also viel weniger sensibilisiert in den USA dafür, weil wir in Deutschland natürlich auch eine bestimmte Geschichte haben, dass also im Unterricht da auch viel aufgeklärt wird. Trotzdem sieht man da natürlich, was sowas bewirken kann. Also wenn über Jahre hinweg Menschen, die einfach lauter als andere ins Mikro schreien und noch gemeiner sind als andere und mit Mitteln arbeiten, die vielleicht für wirklich seriöse JournalistInnen gar nicht in Frage kämen, dass sie damit sehr viele Leute erreichen können. Und da bedienen sie natürlich Ängste und Sorgen von Menschen, die teilweise ja auch durchaus berechtigt sind, und benutzen das dann, also das, auch wenn man jetzt zum Beispiel mal in Deutschland Ken Jebsen oder so, der ja auch als seriöser Journalist in den öffentlich-rechtlichen Medien angefangen hat und sich dann immer weiter von der Seriosität entfernt hat und immer stärker in Verschwörungsmythen und rechte Narrative abgerutscht ist, und damit sehr erfolgreich ist, aber dann sich dadurch auch irgendwie ins Ausgeschossen hat aus seriösen Kreisen und so eine komische Blase bedient, wo ich mich teilweise fragen würde, sind das überhaupt noch Menschen, die wir jemals erreichen würden? Oder ist es nicht eine kleine Blase im Internet, die vielleicht auch viel größer wirkt, als sie ist, wo Menschen unterschiedlicher Couleurs und Haltungen in so einem Sammelbecken zusammengeworfen werden, wo manche einfach sich wegen auf einem Thema aufruhen, also oder über ein Thema aufregen, sei es Corona oder Geflüchtete oder Genderquoten oder Klimakrise oder was auch immer? Oder sind das wirklich jetzt du und ich und alle, sind wir jetzt bedroht von diesen rechten Medien? Und da würde ich eher sagen, nein. Aber die Menschen, die dazu tendieren, Verschwörungstheorien zu glauben, rechten Narrativen nicht per se entgegenzustehen, die werden dadurch radikalisiert. Und ich glaube, das ist die Gefahr.
Und da möchte ich aber auch nochmal kurz einhaken und ergänzen. Ich glaube, es sind schon auch genau diese Leute dazwischen. Also diese Leute zwischen dir und mir. Und die, die wir eh nicht mehr erreichen, die so weit weg sind, dass wir da gar nicht mehr rankommen, die gibt's auf jeden Fall, ne? Das haben wir auch während der Corona-Zeit erlebt, wie Leute sich da radikalisiert haben. Aber ich glaube schon auch, die Leute, die da dazwischen sind, die Leute, die das Gesicht Julian Reichelt irgendwie schon mal gesehen haben, ich glaube, diese Menschen sind da schon durchaus von journalistischen Inhalten oder von journalistischem Content, der zumindest so getrimmt ist, dass er so aussieht, als wäre er das, dass genau die dadurch vielleicht radikalisiert werden können. Zumindest immer wieder diesen Impuls haben beim Durchswipen, ja, eben, das sehe ich auch so, die Grünen, so.
Ich weiß nicht, ob ich direkt das Wort radikalisiert in den Mund nehmen würde, aber es reicht ja auch schon die Vorstufe davon, also die einfach in ihren Vorurteilen beispielsweise gefestigt werden, in ihrer Haltung, wie sie in Diskussionen zum Beispiel reingehen. Du hast ja vorhin ganz am Anfang gesagt, es geht hier unter anderem auch wirklich irgendwie um, wie reden wir über politische Themen in unserer Gesellschaft, wie sind wir miteinander, und ich glaube, das ist da einfach schon ein ganz fixer Anknüpfpunkt. Wir wollen ja nicht, dass sich der Diskurs immer weiter verschiebt, um jetzt mal in diesem, sorry, ein bisschen Bullshit-Vokabular zu bleiben, was wir irgendwie immer wieder hören, wenn es um Diskurse und um Reden mit Rechten etc. geht. Aber wir wollen ja, dass wir uns weiterhin mit liberalen, konservativen Menschen vielleicht auch mal der einen oder anderen populistischen Meinung an den Tisch setzen können und sagen können, ja, lass uns doch mal jetzt darüber reden, über die Fakten. Ich persönlich, ich liebe Diskussionen. Ich finde, das ist eine geile Herausforderung, auch im privaten Bereich. Ich rechtfertige mich auch gerne mal für meinen Job, weil ich einfach manchmal mich auch selbst sogar daran erinnere, warum ich mir den Stress an der einen oder anderen Stelle gebe. Das ist ein ganz guter Reminder. Und ich finde, es gehört auch mit zu unserer Identität als junge, motivierte, zum Teil auch ein bisschen idealistische JournalistInnen. Alles fair enough, aber der Boden, auf dem wir uns quasi bewegen, der Boden der Fakten sozusagen, der wird halt immer weiter so ein bisschen, ich sage jetzt mal, angesägt. Der wackelt immer so ein bisschen mehr, wenn wir eben vielleicht nicht mehr über dieselben Fakten reden, wenn Menschen an diesen Tisch kommen, an dem wir diskutieren wollen, und einfach schon mit ganz, ganz vielen falschen Informationen, populistischen Drehs und Narrativen und so weiter dahin kommen und darüber hinaus auch so ein bisschen von dem libertären, konservativen, traditionellen hin wirklich zum Populismus und vielleicht dann auch in den Rechtspopulismus einfach gedrängt an diesen Tisch dann stehen. Also die Haltung sozusagen und das vermeintliche Wissen, was alle mitbringen, das verändert sich ja dadurch irgendwie so ganz krass. Ob das dann am Ende eine Radikalisierung ist, müssen wir dann nochmal nüchtern betrachten sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall, es verändert einfach die Stimmung, es verändert die Atmosphäre, wenn wir nicht mehr darüber reden können, keine Ahnung, es hat ein Erdbeben stattgefunden, so und so viele Menschen sind dabei gestorben oder lass es uns ein bisschen politischer machen, Evakuierung aus Afghanistan oder ähnlichem und wir können da einfach nicht mehr über die tatsächlichen Zahlen, Fakten, Verantwortung von Deutschland etc. zum Beispiel reden, weil wir nicht mehr dieselbe Sprache einfach am Ende des Tages sprechen, weil die Leute, die auch konservativere Ansichten als du und ich vielleicht haben, da schon mit einem Narrativ an den Tisch gehen.
Jetzt kommen wir mal zu dem Thema der Folge. Ja, eigentlich müssen wir uns damit jetzt zu 100% beschäftigen und uns irgendwie dagegen stellen. Es ist ja schon so, dass ich nenne die Crew um Julian Reichelt ja schon auch immer wieder gegen uns öffentlich-rechtliche Journalistinnen, gegen Journalistinnen auch von Zeitungen angeht, ja, und uns als Lügenpresse beschimpft. Also man greift uns ja an und versucht uns zu diffamieren. Ist das vielleicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt, so wie du das ja auch gemacht hast, uns hinstellen und sagen, hey, guck mal, was da gerade passiert, das ist das aus dem und dem und dem Grund falsch. Also so klassischer Faktencheck.
Ja, also Faktencheck und das genaue Hinschauen von, wie werden Meinungen geschaffen, welche Entwicklungen gibt es im Internet, gibt es in der Presse. Es gibt super viele, gerade medienkritische Zeitschriften, Online-Plattformen und auch Sendungen, die ja auch schon über Julian Reichelt berichtet haben und es auch weiterhin tun und da absolut draufschauen. Ich würde mir wünschen, dass es noch prominenter passiert, also dass da auch noch klarer und noch viel ausführlicher, als ich es jetzt als Einzelperson in einem TikTok oder Instagram Reel machen könnte, hingeschaut wird. Das ist absolut unsere Aufgabe. Ich würde es als unsere journalistische Verantwortung bezeichnen, die wir ja schon immer hatten. Es ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum, also es ist definitiv der Grund, warum ich Journalistin geworden bin, ist, weil ich möglichst vielen Menschen möglichst gut recherchierte Fakten bieten möchte. Und solange wir uns darauf beziehen und uns die größte Mühe geben, sauber zu arbeiten, mit verschiedenen Sprachen, die unterschiedliche Menschen abholen, mit verschiedenen Formaten, auf unterschiedlichen Plattformen präsent sind, sind wir da, glaube ich, auf dem rechten Weg. Aber wenn man jetzt mal, da kommt jetzt die Historikerin in mir durch, die lange Vergangenheit des Pressewesens anschaut, das jetzt ja ungefähr 200, 300 Jahre alt ist, zeigt sich, dass gerade in Phasen, wo sehr viel politisch auf dem Spiel steht, wo es auch vielleicht um die Deutungshoheit bestimmter Themen geht, wo vielleicht auch bestimmte sozial- oder gesellschaftliche Prozesse eingesetzt sind, also jetzt zum Beispiel der Umgang mit der Klimakrise, der Umgang mit Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, der Umgang mit Corona, der Umgang mit KI und Fake News, der Umgang mit Transpersonen und Menschen der LGBTQ-Community. Da sind so viele Themen auf dem Tisch, die jetzt diskutiert werden wollen. Und ich glaube, der Großteil der Gesellschaft ist, so unterschiedlich die Meinungen dort auch sein können und sind, ist bereit, diesen Prozess durchzustehen und zusammen zu diskutieren und vielleicht auch mal zu streiten, aber sich nicht zu bekriegen. Und solange wir diesen Diskussionen Raum bieten und dort faktuell berichten, wird sich das, glaube ich, auch widerlegen. Aber ja, die Geschichte zeigt, dass dort, wo eben diskutiert wird und wo viel auf dem Spiel steht und wo um die Deutungshoheit gekämpft wird, auch besonders von bestimmten Seiten besonders aggressiv gekämpft wird, mit unfairen Mitteln, dass bestimmte Narrative, gerade so Verschwörungsideologien, immer wieder aufpoppen und die, das Perverse an Verschwörungsmythen ist ja, man kann sie immer wieder neu auspolen, dass sie in die Themen und die Sprache der Zeit passen, aber in sich sind sie eigentlich immer gleich. Da geht es dann um gefressene Kinder und um Menschen, die mehr haben als andere, um Eliten in Hinterzimmern, die die Nachrichten und die Menschen steuern und um Feministinnen, die Männer hassen und so all diese Sachen. Es ist ja nichts Neues und wir müssen aus der Geschichte lernen, aber wir müssen auch Stolz und Haltung in unserem Beruf bewahren und da auf uns selber vertrauen, dass wenn wir unsere Arbeit sauber machen und gut machen, dass wir dann Menschen auch doch erreichen können.
Würde ich dir absolut zustimmen. Meine Zusammenfassung wäre im Endeffekt auch gewesen, es ist unglaublich wichtig, wie immer, weiterhin einfach guten, sauberen, nachvollziehbaren und transparenten Journalismus zu machen, unabhängig von der Gattung, von der Form. Das braucht es heutzutage einfach. Ich glaube aber trotzdem weiterhin, dass, wie du ja auch sagst, wir schon auch den Blick zu rechten Bloggern, auch zu Telegram, auch zu Verschwörungstheoretikern wenden müssen, weil ich glaube schon, es reicht eben nicht nur guten Journalismus zu machen heutzutage, sondern wir müssen auch darüber aufklären, was andere Leute erzählen und wo diese Dinge eben falsch sind.
Absolut. Ja. Ich fände es zum Beispiel super cool, wenn es mehr, also ich habe ja schon gesagt, es gibt medienkritische Angebote, also Medien, die andere Medien untersuchen, kritisieren und da würde ich mir wünschen, dass es das noch mehr in den sozialen Netzwerken gibt. Also dass es zum Beispiel für einzelne Plattformen vielleicht auch, hey, diese TikToks oder diese Videos sind gerade viral. Das gibt es schon, das fängt jetzt gerade an. Das finde ich auch super. Müsste es noch mehr geben, damit da einfach noch mehr Faktencheck und vielleicht auch ein bisschen niedrigschwelliger manchmal betrieben wird und dann für jeden nachvollziehbar ist, huch, da habe ich jetzt ein Video gesehen, das stimmte wohl nicht ganz mit der Wahrheit überein. Nicht schlimm, beim nächsten Mal weiß ich es besser.
Ihr seid jetzt am Ende schon richtig in den Lösungsbereich gekommen, der sich für mich zumindest so ein bisschen zweiseitig gestaltet hat. Also zum einen Stichwort Medienkompetenz, Faktenchecks etc., alles, was so ein bisschen von außen kommt, was auf den Plattformen passieren muss, was passieren muss, damit vor allem auch die Zielgruppe, also vor allem junge Leute, die auf Social Media unterwegs sind, dass die eine Hilfestellung sozusagen bekommen, um Dinge einordnen zu können, um den Kontext zu bekommen. Ich bin dann immer so ein bisschen traurig, weil ich mir denke, irgendwie in Anführungszeichen googeln, also ein bisschen selbst recherchieren kann doch jeder, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, es ist einfach sauschwer, den Überblick zu behalten, wenn du auf Social Media bist und dann irgendwie TikTok zu verlassen, um dann nochmal auf Google sich 3 weitere Artikel dazu durchzulesen, die vielleicht auch nicht in einem Sprachduktus verfasst sind, den ich sehr gerne und leicht konsumiere. Fair enough, vollkommen okay.
Ich glaube auch, was ich für mich nochmal mitgenommen habe, ist wirklich dieses, ja, es reicht nicht, nur einfach guten Journalismus zu machen, sondern wir müssen uns das schon angucken. Wir müssen das auch beobachten und wir müssen, wenn dort Unsinn erzählt wird, darüber aufklären. Das heißt ja nicht immer, dass man jetzt immer Content machen muss, einen Zeitungsartikel schreiben muss, in dem dann steht, hier, Julian Reichels News-Produktionsfirma hat wieder das gesagt, das ist falsch, weil dann gibt man denen ja einfach nur einfach noch 1000-mal mehr Aufmerksamkeit. Genau, aber ich glaube trotzdem, dass wir uns diese Dinge angucken müssen, um auch vielleicht immer mal, das heißt nicht, dass wir denken müssen, dass so die Leute alle denken, die wir vielleicht nicht mehr erreichen oder von denen wir denken, dass wir sie nicht mehr erreichen, um Gottes Willen, aber ich glaube schon, dass es uns eine Perspektive und einen Eindruck gibt, den wir dann in unseren Content umgedreht auch wieder einarbeiten müssen, in der Form, dass wir nochmal vielleicht im Speziellen darauf eingehen, dass man das vielleicht so sehen kann, dass, aber das stimmt nicht, weil und dass wir da einfach nochmal in der Form auch transparent sind und quasi mögliche Wege, wie man das aufnehmen kann, aufgreifen und dann auch widerlegen. Weil ich glaube schon, dass wir da ganz oft wirklich in unserer akademisierten Chorno-Bubble sind, so nach dem Motto, wie soll man das denn so interpretieren? Das ist ja kompletter Schwachsinn. Ja, ist es aber wahrscheinlich nicht, weil es gibt Leute, die tun das oder forcieren das.
Mal wieder meine Lieblingsrubrik, steile Thesen am Ende. Ich glaube, diese Kommentarspalten dann unter entsprechenden TikToks und Reels und so weiter, unter solchen Inhalten und Videos, das sind richtige Fundgruben für nicht nur für Fact-Checking, sondern auch einfach, um die Stimmung, um die Meinung, um Ängste von Menschen auch einfach zu sehen und aufzugreifen. Das ist ja das Herz von Community Management. Dort gibt es Fragen, dort gibt es Ängste, dort gibt es vielleicht falsche Informationen, die weiterverbreitet werden oder Dinge, die hinterfragt werden. Das eignet sich doch auch für, ich sage jetzt mal, alle anderen JournalistInnen mega gut als Ausgangspunkt, um zu sagen, okay, was ist denn da momentan, was sind denn diese Ängste der Menschen, über die wir so häufig reden? In diese Kommentarspalten zu gehen und das genauso zu sehen, ist, glaube ich, keine doofe Idee, um darauf dann die eigene neue Recherche irgendwie zu basieren oder die eigenen Beiträge. Wie häufig haben wir schon die Gelegenheit, mit unseren KritikerInnen, mit diesen besagten Menschen und ihren Ängsten mal tatsächlich in Kontakt zu treten. Also ich bin jetzt hier nicht die Vertreterin von dornige Chancen und so weiter. Das möchte ich auf gar keinen Fall sein. Aber es gibt diese Inhalte da draußen. Es gibt Menschen, die mit denen interagieren. Die sprechen auf einem populistischen Level auch entsprechend viele Personen offensichtlich an. Dann lasst uns dort auch genau hinsehen und gucken und das dann aufgreifen und nicht nur in klassischen Fact-Checks, sondern auch wirklich in sinnvollen Inhalten, weiterentwickelten Recherchen etc. das Ganze aufgreifen.
Gleichzeitig aber auch zu betonen, dass man es aber auch nicht überbewerten darf, was da steht. Und also,
wie gesagt, genau. Es ist ein Auffangbecken für eine sehr spezielle Personengruppe, ja. Und das ist nicht repräsentativ für die Gesellschaft oder ähnliches.
Genau, man ist ja sehr schnell geneigt, dann das auch, so wie ich das ja dann auch emotional erstmal tue, das so zu überbewerten. Mein persönliches Fazit, als pessimistischer Charakter bei diesem Thema, werf da schon den Blick in die USA und schau mir dort an, wie populär Fox News ist, wie krass das da funktioniert, und wie krass das jetzt auch schon bei News funktioniert. Die haben Reichweiten, das wird geteilt. Julian Reichelt ist, ich erinnere an die Silvesternacht mit den Angriffen auf Einsatzkräfte in Berlin, wo ein Video von Julian Reichelt so unglaublich viel geteilt wurde, dass es auch immer wieder bei mir plötzlich aufploppte. Die haben dort einfach irgendwie Mitsprache jetzt schon. Und ich habe schon Sorge, was daraus sich entwickeln kann, auch in Bezug auf unser eigenes Standing als JournalistInnen. Und deshalb würde ich für mich schon auch festhalten, dass das leider Gottes auch ein weiteres Mal natürlich mit an uns hängt. An so Formaten wie Fake Check, aber auch an uns beim Thema bei NachrichtenjournalistInnen. Wir haben es gerade gesagt, wie schreibe ich irgendwie Artikel, wie greife ich vielleicht auch Deutungsweisen, die offenbar existieren, auf, um sie dann auch zu widerlegen, wenn sie denn nicht der Wahrheit entsprechen. Und aber auch natürlich bei Formatentwicklungen in Häusern, die in eine Fact-Check-Richtung gehen können, die das vielleicht aber auch einfach als Teil mit dabei haben. Das muss nicht jeder machen, aber ich glaube, viele von uns betrifft es in irgendeiner Form.
Und gerade im Nachrichtenjournalismus, gerade wenn man sich auch mit Community Management oder Community, Social Media etc. auseinandersetzen muss, und das müssen, glaube ich, einige in unserem Jobumfeld und gerade auch jüngere KollegInnen, es ist auch verständlich und es ist nachvollziehbar, wenn sich das alles manchmal wie zu viel anfühlt und wenn sich das alles wie so ein ewiges Rad anfühlt und jetzt ist noch eine weitere Bedrohung hinzugekommen in den letzten Monaten und es ist alles viel und es ist zu viel. Guckt da auch wirklich, dass ihr auf euch selbst achtet, wenn ihr merkt, ihr kommt aus dem Gedankenstrudel, aus dem Pessimismus vielleicht und auch aus diesem Doomscrolling da nicht mehr raus. Luca, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Populistische Nachrichten, vermeintliche Nachrichten und vor allem diese Tarnung als Journalismus, dieses Blogging, dieses rechtspopulistische Blogging, das ist gekommen, um zu bleiben, mutmaßlich. Und was wir da machen können, ist uns auf jeden Fall da breit und selbstbewusst, aber auch bewusst eben hinzustellen und zu sagen, wir wissen, dass es da ist, lasst uns damit irgendwie umgehen und da Strategien finden dagegen.
Meine Entdeckung der Woche fällt diese Woche aus. Warum? Ich habe, Ich konnte in den letzten paar Wochen keine Entdeckung machen, weil das Einzige, was ich gerade immer tue, ist wenig schlafen und mich nachts in Mails mit Ländern auf der anderen Seite der Erde rumschlagen, was mich so vereinnahmt, dass ich wirklich gar keinen Nerv habe für irgendwas Entdeckungsmäßiges. Ich könnte jetzt die Nachtstreife vom Südwestrundfunk irgendwie vorschlagen, weil ich das dann immer irgendwie, obwohl das der größte Bullshit ist, den ich je gesehen habe, weil mich das immer irgendwie ablenkt. Und ich,
Grüße gehen raus an meine SWR-Kollegin.
SWR ist wirklich toll, aber diese Serie ist wirklich, also da hat jemand versucht, Feuer und Flamme vom legendären Westdeutschen Rundfunk einfach zu kopieren mit PolizistInnen und das funktioniert gar nicht.
Es gibt auch sehr viele, sehr konträre Meinungen dazu, kann ich dir aus dem öffentlich-rechtlichen Nähkästchen weiter.
Also Feuer sagen. Und Flamme mega geil, aber das, was mit der Polizei ist, hätte wahrscheinlich auch spannend sein können, aber das, was da passiert ist, ist wirklich einfach nur wild. Naja, aber deshalb habe ich diese Woche keine Entdeckung der Woche, diese Folge, weil ich pack's einfach nicht gerade. Ann-Kathrin, bitte, was ist denn dein, was gibt's Neues auf dem Technikmarkt? Gerade war wieder die IFA in Berlin. Ann-Kathrin Weiß war vor Ort und stellt uns wieder die neuen Technik-Fun-Gadgets vor für die ausgebrannte Journalistin aus Frankfurt. Bitte.
Ich muss sagen, ich habe hier jetzt schon einige meiner wichtigsten Tipps und Tricks geteilt. Ich mache irgendwie, keine Ahnung, irgendwann noch mal so ein Essay dazu oder teile alles auf Instagram, weil ich finde wirklich, ich gebe hier normalerweise nur wirklich geprüfte Informationen weiter, Dinge, die sich bewährt haben, abgewogene Dinge etc. Jetzt lasse ich euch aber ganz kurz an einem neuen Projekt teilhaben, wo ich noch mittendrin bin, nämlich an meinem digitalen Notizbuch. Damit meine ich nicht Notion, was ich ohnehin sehr gerne nutze, gerade für Planung, Projekte und so weiter. Wir machen da unsere Podcast-Folgen, bereiten wir darin vor. Da kann man super Konzepte drin schreiben. Nein, ich mache mir aber trotzdem natürlich Notizen bei Meetings, Interviews etc. Und mich stört das schon die ganze Zeit, dass das alles nicht digital funktioniert. Ich bin aber gleichzeitig ein Mensch, der Papier und Papeterie vor allem extrem liebt, wirklich extrem. Ich liebe schöne Stifte. Papeterie, ja, das ist eine eigene Abteilung auch in vielen Läden. Also wirklich gute Bücher. Ich kann mich ewig hinstellen in den Laden und Stifte und Papier und so weiter ausprobieren. Aber ich wage trotzdem momentan das Experiment, digitales Notizbuch, also ein iPad oder ein Tablet generell, zu nehmen, eine Paper-like-Folie drauf und einen Stift und mache das Ganze jetzt erstmal nur noch digital mit einer App, bei der ich auch meine eigene Handschrift durchsuchen kann. Ich werde euch updaten, wie es läuft. Es ist gerade ein Projekt, ich hasse es erstmal nicht, das ist schon mal ganz gut. Mir fehlt mein kleines Büchlein trotzdem, aber wir sind ja im Jahr 2023, von daher wird es eigentlich auch Zeit, dass ich diesen Partner meines Lebens digitalisiere. Tagebuch führen und Textideen aufschreiben und Emotionen aufschreiben werde ich weiterhin auf Papier, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber ich bin mal gespannt, wie das so funktionieren wird im Arbeitskontext.
Ich kriege ja immer, wenn ich zu lange mit der Hand schreibe, kriege ich mal einen Krampf.
Ja,
ich bin das nicht mehr gewohnt.
Ich auch nicht, aber ich möchte auch die Fähigkeit zu schreiben nicht verlernen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich diesen Spagat jetzt hinbekomme.
Das finde ich eine sehr konservative Haltung von dir. Ansonsten schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema. Vielleicht habt ihr eine. Ich hoffe, ihr habt jetzt zumindest
Hoffentlich habt ihr eine nach dieser Folge, nachdem ihr uns 50 Minuten oder so dazu
zugehört
habt.
Naja, wer weiß, vielleicht wird das hier auch nur genutzt, um abzuschalten.
Schreibt es uns auf jeden Fall an druckausgleich@journalist.de auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl. Folgt Luca nicht bei LinkedIn und
Oder schreibt unten einfach bei Spotify.
Kann man das jetzt auch?
Ja, die ganze Zeit. Hat dir das gefallen.
Also wenn ihr dort reinschreibt.
Und ich stell doch immer wieder Fragen.
Wenn ihr dort reinschreibt, dann verspreche ich auch, dass ich mal dort vorbeischaue. Ich habe erst jetzt davon erfahren. Aber schreibt uns
doch gerne. Ich mach das schon die ganze Zeit. Hä, ich mach doch immer Umfragen und so.
Aber ich dachte nur auf Instagram.
Also wie zur Folge jetzt. Wie man darüber denkt oder so. Das mache ich immer.
Okay.
Ist cool. Könnte ich dich ja mal drüber informieren, wie das so die Ergebnisse sind.
Ja, fänd ich interessant. Lass uns das mal mit in die nächste Konferenz nehmen. Jetzt aber erstmal schalten wir hier ab. Mikros aus. Ja. Wir hören uns die Tage nochmal, Luca.
Ja.
Und ich hoffe, dass du demnächst wieder besser schläfst.
Und ich hoffe, dass du weniger Stress hast am nächsten
Mal. Arbeiten wir beide dran.
Wunderschön. Tschüssi.
Ciao.
Mm. Hallo Ann-Kathrin, grüß dich. Ich nehme die Voraufnahme mal aus diesem einen unglaublich überfüllten Zug auf. Ich hoffe, man versteht mich. Nach der Folge, es ist jetzt eine Woche her, dass wir die aufgezeichnet haben, habe ich noch viel drüber nachgedacht, über diese Frage, ist das jetzt unsere Aufgabe, uns darum ganz aktiv, ganz proaktiv auch zu kümmern. Bin aber mittlerweile nach einer Woche drüber nachdenken doch wieder zu dem Punkt gekommen, ich glaube schon, dass das gefährlich ist, was da passiert, weil das einfach nur ein weiteres Puzzlestück ist von rechten Strömungen, die in der Gesellschaft sich verbreiten und in der Gesellschaft einschleichen. Gerade jetzt, wenn man wieder Debatten hört über Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, oder Aussagen von irgendwelchen Politikern konservativer Parteien, die mehr als fragwürdig sind, dann ist das mit rechten Bloggern, die einen auf Journalismus machen, einfach ein weiteres Puzzlestück. Und da das auch unser Arbeitsfeld betrifft und wir uns damit gut auskennen, ist das, glaube ich, eine Baustelle, die bei uns liegt. Übrigens, ich komme gerade von der Preisverleihung, war so schön wie gedacht. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Am Ende des Tages bleibt für mich trotzdem übrig, dass wir unseren Job gut machen müssen, dass wir uns auch klar handwerklich, inhaltlich von den Menschen auch in unserer eigenen Branche abgrenzen müssen, die ganz, ganz andere Ziele haben, die ein ganz anderes Verständnis von Demokratie, von wahrhafter Berichterstattung, von so gut wie möglich objektiver Berichterstattung haben. Weil wenn du da jetzt die ganze Zeit, selbst jetzt noch so lange nach der Aufnahme, einen Ruhepuls von 180 hast, dann wird es dir damit auch nicht besser gehen. Und ich glaube, das Ganze ist eine Angelegenheit, bei der wir einfach einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Und wir können da nur versuchen, im Gespräch zu bleiben mit den Menschen und, wie gesagt, unseren Job möglichst gut zu machen. Und klar zu sagen, wenn da aktivistische, politische Dinge auch von sogenannten JournalistInnen veröffentlicht werden, mit denen wir gar nicht d'accord sind, Leute davon auch zu überzeugen, vielleicht, wenn sie frustriert sind, in ihrem Job dran zu bleiben, da zu bleiben, nicht eben zu den Julian Reichelts und Co. abzuwandern. Aufgeben ist auf jeden Fall nicht drin. Aber ausrasten irgendwie momentan auch nicht.